Es gibt Interviews, die führen wir, weil ein neues Buch erschienen ist. Und es gibt Gespräche, die führen wir, weil wir spüren, irgendetwas stimmt mit unserer Gesellschaft nicht mehr. Warum reagieren Menschen heute sofort emotional, sobald jemand eine andere Meinung äußert? Warum werden manche Fragen plötzlich gefährlich? Warum haben so viele Menschen Angst davor, überhaupt noch offen zu sprechen? Und warum entsteht zunehmend der Eindruck, dass Millionen Menschen zwar permanent informiert sind, aber immer weniger selbst denken? Genau darüber spricht mein heutiger Gast in seinem neuen Buch Kopflos. Ein Buch, das bereits jetzt polarisiert, provoziert und vielen Menschen regelrecht aus der Seele spricht. Denn der Autor stellt eine unbequeme Frage. Verlieren wir gerade kollektiv die Fähigkeit zum eigenständigen Denken? Er ist Psychiater, Neurowissenschaftler, Bestsellerautor und einer der bekanntesten Gesellschaftsanalytiker im deutschsprachigen Raum. Und eines kann ich Ihnen versprechen, dieses Gespräch wird nicht bequem. Denn heute geht es um Angst, um Manipulation, um Gruppendruck, um Denkverbote und um die vielleicht wichtigste Frage unserer Zeit, wie frei ist unser Denken überhaupt noch? Herzlich willkommen zu einem Gespräch, das Sie wahrscheinlich noch lange beschäftigen wird. Liebe Zuschauer, wir legen gleich los und verschwenden keine Sekunde der wertvollen Zeit unseres heutigen Gesprächspartners und heißen herzlich willkommen Professor Raphael Bonelli. Ich grüße Sie, Herr Professor.
Grüß Gott, ja, danke für die Einladung. Bin schon ganz neugierig auf das Gespräch.
Ja, freuen Sie sich auf ganz viele Fragen, die unsere Zuschauer und auch mich beschäftigen. Aber zunächst einmal lassen Sie uns über Ihr Buch Kopflos sprechen. Da sprechen Sie in Ihrem Buch, dass unsere Gesellschaft zunehmend eben kopflos wird. Wenn Sie jetzt auf Deutschland, Österreich und große Teile Europas blicken, haben wir es mittlerweile mit einer kollektiven Denkstörung zu tun?
Ja, da nehmen Sie schon einen zentralen Begriff aus meinem Buch. Ich habe ja gehört, dass Sie diese Version nicht bekommen haben, sondern nur das PDF. Deswegen halte ich es mal kurz in die Kamera. Ja, das ist eines meiner Hauptwerke, muss ich sagen. Ich bin ja, meine Theorie ist ja Kopf, Herz, Bauch, diese drei Instanzen. Ein Bauch habe ich geschrieben, Herz habe ich auch geschrieben und das ist jetzt der Abschluss dieser Trilogie, also der Kopf und diese kollektive Denkstörung, von der Sie reden, ist eine von fünf Denkstörungen, die ich der heutigen Zeit diagnostiziere. Die kollektive Denkstörung geht aus meiner Sicht so, dass sich der Mensch leider nicht mehr an der Wahrheit orientiert, also an der Wirklichkeit orientiert, sondern an der Mehrheit. Also das heißt, das, was man zu sagen hat, das, was von einem erwartet wird, dorthin orientiert sich die Vernunft und führt so zu falschen Denkschlüssen, weil unser Denken basiert immer auf der Wirklichkeit. Das ist eines der Plädoyers meines Buches, wir müssen zurück zur Wirklichkeit und nicht in irgendwelchen Blasen uns verrennen, dass Ideologien uns die Augen verblenden, so dass wir eigentlich das nicht mehr wahrnehmen, was eigentlich ganz offensichtlich vor der Türe ist, also der gesunde Menschenverstand oder wie wir Österreicher sagen, der Hausverstand geht mehr und mehr verloren, weil wir nicht mehr in unser Denken hineinbekommen, was wir selber wahrnehmen. Und das, was von manchen Medien und Politikern uns suggeriert wird, ist, trau nicht deinen Augen, trau nicht deiner Wahrnehmung, sondern glaube uns, wir wissen das alles besser.
Ich adressiere das mal in Richtung der österreichischen und auch der deutschen Regierung. Wir müssen wieder zurückkommen zur Realität. Aber das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Sie beschreiben, dass viele Menschen heute Urteile nicht mehr selbst bilden, sondern übernehmen. Ist das aus Ihrer Sicht bereits eine moderne Form geistiger Abhängigkeit?
Ja, natürlich. Das ist eine, da müsste ich jetzt sehr viel sagen. Das ist natürlich eine geistige Abhängigkeit, in die sich jeder begibt, der sich sein Urteil nicht selbst bildet. Also in meinem Buch beschreibe ich eben den Denkvorgang, der beginnt bei der Wahrnehmung. Das ist schon einmal ein komplexer Prozess, der eben das Gehirn wirklich vor Herausforderungen stellt. Die Aufmerksamkeit ist ja dann gebündelt auf einer speziellen Sache und blendet aber andere Sachen aus. Also eins Wahrnehmung, zwei Reflexion und drei ist Urteil. Und wenn wir ohne Reflexion und ohne Wahrnehmung gleich zum Urteil kommen, dann sind wir verloren, wenn wir fremde Urteile annehmen. Und das ist ja so beeindruckend, dass die Medienlandschaft, also jetzt nicht alle kollektiv, aber jetzt so als Eindruck, den ich habe, als passiver Konsument für viele Jahre, die Medienlandschaft von der Wahrnehmung zur und bloßen Information zur Beurteilung geswitcht ist. Das heißt, die Beurteilung wird gleich mitgeliefert. Man muss gleich sagen, der Mann ist umstritten, mit dem darf man gar nicht reden. Oder also dieses Framing, das man oftmals formuliert, oder das, was die Medien dann so gerne sagen, die Einordnung, nicht? Also diese Einordnung, die passiert. Aber die große Frage ist strategisch, warum machen wir das überhaupt? Und das Geheimnis ist das Oberflächendenken und das Tiefendenken oder mit Kahnemann gesprochen System 1 und System 2 Denken. Das klingt für mich ein bisschen sperrig. Deswegen formuliere ich das eher also pädagogisch mit Oberflächen- und Tiefendenken. Wir haben ein Oberflächendenken, das heißt eine Art Autopiloten, der mehr oder weniger von selber funktioniert und vor allem mit sehr wenig Energieaufwand. Das Gehirn braucht ja unheimlich viel Energie, wenn es wirklich aktiv ist. Und das ist so ein, wie soll ich, so ein Zombie-Modus könnte man fast sagen, nicht? Dieser System 1, nicht? Das heißt, die Menschen denken nicht wirklich, sondern funktionieren irgendwie nach Automatismen. Und das ist aber gut so an und für sich, nicht? Also Autofahren tun wir nach diesem System, nicht? Also man denkt nicht mehr genau, was muss ich jetzt mit dem Gang und mit dem Lenkrad, sondern das läuft einfach von selber. Wenn man das beim Autofahren macht, ist das gut, aber wenn man das im politischen Geschehen macht oder überhaupt in der Gesellschaft und wenn man das philosophisch macht oder weltanschaulich, dann ist das ein Riesenproblem, nicht dieses Oberflächendenken. Das Tiefendenken hingegen ist sehr energiefordernd und das kann man auch nicht lange machen. Wenn man das lange macht, dann hat man wirklich einen vollen Schädel und kann eben kaum mehr was wahrnehmen. Die meisten kennen dieses Gefühl gar nicht mehr, ja, wenn man ein dichtes Buch liest oder wenn man wirklich lernt, ja, auch wenn man mit den Kindern lernt, bemerke ich, ist das manchmal so ganz intensiv, ja, dann ist der Kopf voll, dann ist das System 2 Denken, das analytische Denken, aber nur durch dieses analytische Denken sammle ich mir sicheres Wissen. Ansonsten ist das nur eine Anhäufung von Behauptungen und angeblichen Fakten im System 1, ja, die da so herumschwirren, diffus, aber kein sicheres, geordnetes Wissen ergeben. System 2 kann ordnen, kann Wissen eben zu einer wirklichen Bildung zusammenfassen. Und das ist das, was uns fehlt, auch aufgrund der digitalen Denkstörung. Das ist eine andere Denkstörung, die damit zu tun hat, dass wir überfordert werden mit sehr vielen Informationen, die aber meistens Müll sind. Wir werden also sozusagen zugemüllt. Wir können die Perlen aus dem vielen Müll nicht mehr herauspicken.
Da haben Sie jetzt gerade viele Dinge angesprochen, Herr Professor. Sie haben Bücher angesprochen, Sie haben darüber hinaus die Kinder und Jugendlichen angesprochen. Die werden wir gleich noch thematisieren, wenn mein Hund hier Ruhe gegeben hat. Aber der Briefträger hat gerade geklingelt und da macht er sich bemerkbar. Aber wir fahren fort mit einer anderen Frage, die ich vorwegnehmen möchte. Warum erleben wir gerade jetzt eine Zeit, in der Menschen lieber moralisch empört reagieren, statt sachlich zu diskutieren? Haben wir auch das Denken emotionalisiert?
Ah, das ist eine gute und tiefe Frage. Also ein Phänomen dieser kollektiven Denkstörung ist eben der Moralismus. Das ist sogar das Denkprinzip der kollektiven Denkstörung, dass Moralismus die Moral ersetzt, nicht? Also das ist nicht so, dass das besonders moralische Menschen sind, die halt sich darum bemühen, dass sich alle um eine Moral kümmern, sondern dann wird Moral vorgeschoben, obwohl sie gar nicht wirklich moralische Menschen sind. Ich würde sogar sagen, die Moralisten sind hauptsächlich unmoralische Menschen, die ihre eigene Agenda im Hintergrund haben und deswegen die echte Moral missbrauchen. Was ist echte Moral? Die echte Moral ist, wenn man seine Handlungen ausrichtet an dem wahren Guten und Schönen, an dem, was objektiv da ist und was auch noch da sein wird, wenn es mich nicht mehr gibt. Das ist echte Moral. Und der Moralismus ist sozusagen die Kaperung dieser Moral für die eigenen Bedürfnisse, für die eigenen dunklen und dreckigen Motive, teilweise für ganz primitives Geld machen. Ja, also wer jetzt guter Mensch sein will, der muss mein Produkt kaufen, haben wir alles erlebt, Stichwort Corona. Ja, also die guten Menschen konsumieren jetzt mein Produkt und die bösen Menschen kaufen nicht mein Produkt. Das ist absolut absurd. Aber wenn einer ein großes Bedürfnis hat, ein guter Mensch zu sein, ohne sich wirklich ändern zu wollen, dann fällt er wirklich rein auf diese Masche. Und das haben wir ja massenweise erlebt.
Ich habe meine Zuschauer im Vorfeld bereits gewarnt. Es geht heute auch um Manipulation und um Angst. Sie analysieren in Ihrem Buch, dass Angst ein zentraler gesellschaftlicher Steuerungsmechanismus geworden ist. Wer profitiert eigentlich davon, wenn Menschen dauerhaft verunsichert bleiben? Das dürfte ja normalerweise nicht im Sinne einer Regierung sein, die ja im Grunde genommen ja auch einen Eid dafür geschworen hat, dem Volk Gutes zu tun.
Also Sie müssen aufpassen, Sie reden mit einem Psychiater und Psychiater nehmen jedes Wort auf die Waagschale und Sie haben das in der Vergangenheit formuliert, also geworden ist, also Angst war immer schon ein Mittel, um die Macht zu behalten, nicht? Also da können, also die Geschichte, also so lange kann man gar nicht zurückschauen, war Angst immer schon so ein Motor, nicht? Schon die Römer haben Angst verbreitet und dadurch sind dadurch an der Macht geblieben. Aber wenn wir jetzt zurückkommen, ich bin ja Psychiater, auf das Individuum, dann was macht Angst? Angst macht einen starken Reflex, ich will überleben, ich will von dieser Gefahr weg und dann schaltet es viele andere Bedürfnisse aus, zum Beispiel das Bedürfnis nach Freiheit, nicht? Also man kann Menschen schwer die Freiheit nehmen, außer man macht ihnen Angst, dann sind sie bereit für mehr Sicherheit, mehr Unfreiheit zu erdulden. Und was Angst auch macht, besonders wenn sie halt schnell daherkommt und dann sehr hoch skaliert wird, ist Panikreaktionen, nicht? Wir wissen ja, dass die gefährlichste Situation bei einer Massenpanik ja gar nicht mehr die Gefahr ist, sondern die angsterfüllten Menschen, die andere niedertrampeln, ja, wenn sie sich die vielen Katastrophen vor Augen führen, die in Stadien schon passiert sind oder bei Massenevents, wo dann eine Massenpanik ausgelöst wurde durch verschiedene Ursachen, also Feuerwerke oder Raudis oder was auch immer, dann sind die meisten Menschen nicht durch das Feuer gestorben, sondern die sind einfach niedergetrampelt worden durch Menschen in Panik, die durch die Panik rücksichtslos geworden sind. Das heißt, Angst ist so ein starker Motor, dass er unser Denken beeinträchtigt und dadurch zu einer Denkstörung führt, dass wir gar nicht mehr das Große und Ganze sehen, sondern nur noch wie die sprichwörtliche Maus vor der Schlange, nur noch die Schlange sehen, die Gefahr, und vielleicht gar nicht merken, dass die Schlange aus Pappmasche ist oder dass dazwischen noch ein Glas ist oder dass das keine Giftschlange, sondern eine Würgeschlange ist, was auch immer. Also es gibt halt dann, oder dass im radikalen Fall das nur ein Bild einer Schlange ist, weil wir so wie die Maus vor der Schlange eben so fixiert vor dieser Gefahr sind, dass wir nicht nach links und rechts schauen und eventuell dann einen Abhang hinunterfallen, um beim Bild der Schlange zu bleiben, weil wir alle anderen Gefahren ausblenden. Und das ist das, was die Angst mit unserem Gehirn macht. Also sie verhindert das klare und schlüssige Denken. Und deswegen ist es natürlich für Machthaber aller Zeiten war Angst immer sehr, sehr praktisch. Und wenn wir jetzt einmal die DDR hernehmen oder überhaupt die kommunistischen Regime, aber man kann dazu natürlich auch das Dritte Reich nehmen, das ist immer praktisch für solche Veranschaulichen. Da war halt die Angst davor, aufzufallen oder bestraft zu werden, so stark, dass die Mehrheit kontrolliert werden konnte durch eine sehr lautstarke und mächtige Minderheit, die halt dann auch die Exekutive im Griff hatte. Also das ist ein altes Muster und das sehen wir heute auch wieder, dass sehr, sehr viele Menschen aus Angst vor persönlichen Konsequenzen nicht das sagen, zum Beispiel, was sie denken. Ja, also das neueste Beispiel, das ich sehr gerne verwende, weil es halt genau in mein Buch passt, ist dieses Interview von Ben Ungescriptet mit Björn Höcke, ja, wo dann eben sofort eine radikale SPD-Politikerin aufsteht, die von sich selber sagt, sie ist Antifa und die dann sagt, jetzt muss man den Ben Ungescriptet boykottieren und alle, die ihn finanzieren, müssen jetzt schauen, dass keine Gelder mehr bekommt. Das ist eben genau dieser bestrafe einen, erziehe Hunderte. Das ist das, was die versucht. Spannenderweise funktioniert das nicht mehr. Ja, das ist das Erfreuliche daran, aber die Strategie war immer dieselbe. Wenn einer aufmuckt, muss er so stark bestraft werden, dass das dann viele andere nicht mehr machen, dass die sich das dreimal überlegen, dass man dann nicht mehr zu Ben Ungescriptet hingeht und ihm ein Interview gibt, dass alle Kontaktschuld, Stichwort Kontaktschuld, dass alle dann mitschuldig werden, weil sie ja indirekt Kontakt jetzt haben zu Höcke. Also so ist halt diese emotionale Denke und die funktioniert viel besser, wenn man wenige Argumente hat, sondern ganz starke Emotionen. Moralismus, haben Sie schon erwähnt, gehört hier ganz stark dazu, weil wenn man sich von dieser Frau Esken das Kurzvideo anschaut, wo sie eben diesen Boykottaufruf startet, da merkt man, dass sie sich selbst darstellt als die Gute, die jetzt das ganz, ganz Böse verhindern muss und bestrafen muss, dass jemand mit einem Bösewicht geredet hat.
Man muss kein Psychiater sein, um das zu erkennen, was die Frau Esken mit diesem Video ausdrücken wollte. Aber spontan kommt mir die Frage, Herr Professor Bonelli, sollte man nicht jedem Regierungschef, beispielsweise einem Bundeskanzler, im Beraterstab einem Psychiater zur Seite stellen, der den Kanzler dann auch berät, wie er seinen Bürgern keine Angst mehr macht, sondern wie er diese nimmt und in Zuversicht, in Mut und in Optimismus wandelt?
Ah, das ist natürlich eine reizvolle Aufgabe, die Sie da für mich vorbereiten und für meine Zunft. Aber die Psychiatrie wurde halt auch schon politisch missbraucht und da muss man halt auch vorsichtig sein, nicht? Also Psychiatrie ist kein Allheilmittel, sondern ich glaube, es geht insgesamt darum, dass wir sagen, Angst ist ein schlechter Berater und Angst soll halt kein Prinzip der Politik sein. Aber wir sind in einer Gesellschaft, die mehr und mehr eben eskaliert, die mehr und mehr cancelt, die mehr und mehr Deplatforming betreibt. Das heißt, man muss immer mehr Angst haben, also vorsichtig sein, mit wem spreche ich, was sage ich genau, was darf ich noch äußern von den vielen Dingen, die ich denke, was darf ich noch äußern. Es sagen ja alle Umfragen schon, dass sich, glaube ich, schon 50% der Deutschen extrem oder 60%, je nach Umfrage, beeinträchtigt fühlen in ihrer Meinungsäußerung. Und da muss man jetzt schmunzeln zur Kenntnis nehmen, die anderen 50 oder 40% sind halt die, die Mainstream schwimmen und ohnehin nichts zu befürchten haben, wenn sie genau das sagen, was sie zu sagen haben. Also alle Klardenker offensichtlich haben jetzt schon Angst, das zu sagen, was sie sagen. Und tatsächlich, selbst in meinem Buch, das ist ja sehr wissenschaftlich aufgebaut, muss ich sehr vorsichtig sein, um so zu formulieren, dass jetzt da nicht irgendjemand eine Gefahr für sich selbst wittert und irgendwie auch zu Boykott aufruft oder schreitet, nicht? Also das all diese Dinge sind relativ neu. Ich bin ja schon länger auf der Welt, bin ja fast 60. Und in den 80er Jahren haben wir als ältere Schüler und junge Studenten mit allem und jedem diskutiert. Wir haben niemanden gecancelt, von schwul über alles mögliche, Kommunisten, Monarchisten. Also da gab es keine Empörung, wenn du das sagst, dann ist das das Allerletzte und so weiter. Nee, also man hat gesagt, bin ich deiner Meinung aus dem und dem Grund. Also ich wundere mich schon, wie wir in wenigen Jahrzehnten diese Sprechkultur so verlernt haben. Das ist schon beeindruckend.
Ich muss die Gelegenheit unbedingt beim Schopf verpacken und das Bild, das ich im Kopf habe, mit Ihnen teilen. Der Bundeskanzler Friedrich Merz kommt zu Ihnen, bittet Sie um eine Stunde Gehör, legt sich bildlich auf die Couch und sagt, Herr Professor, noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hatte es ein Kanzler so schwer wie ich. Und wenn ich mir meine Zustimmungswerte anschaue, dann rauschen die so in den Keller. Ich bin massiv frustriert. Was raten Sie mir? Wie soll ich damit umgehen?
Aha, das ist natürlich eine interessante Frage. Und dann würde ich ihn halt fragen, okay, also bei jedem Menschen, der sagt, ich werde so gemein kritisiert, sage ich eigentlich immer dasselbe. Und zwar, das ist natürlich sehr gemein. Am Anfang muss man halt natürlich empathisch sein. Also Herr Merz in dem Fall, das ist total gemein, was da Ihnen passiert. Aber was könnte denn wahr sein von der Kritik? Ich kann mich gut erinnern an eine junge Frau, die kam und sagt, sie hat es gerade mit ihrer Schwester gebrochen, weil die hat ja einen ganz gemeinen Brief geschrieben und jetzt gibt es da jetzt ein Leben lang keinen Kontakt mehr. Und dann sagte ich, geben Sie den Brief her und wir analysieren den gemeinsam. Sagt sie, nein, das kommt nicht in Frage, hat sie schon gelöscht. Dann habe ich gesagt, schade, das hätte Ihnen viele teure Stunden gespart und wir wären viel schneller am Ziel. Dann hat sie gesagt, na, dann findet sie ihn doch noch. Weil die hatte den halt nicht, er wollte darüber nicht nachdenken. Dann haben wir 2 Stunden lang den Brief analysiert und da stand drinnen, du bist eine notorische Lügnerin und wir müssen für deine Lügen geradestehen. In der Schulzeit schon hast du 4-mal deine Großmutter sterben lassen, nur weil du keine Hausaufgaben gemacht hast und so weiter, ja. Und Freunde und alles und überall und du lügst immer und jedes Mal, wenn du den Mund aufmachst. Und sie sagt dann, sehen Sie, so behandelt mich meine Schwester, aber nach 2 Stunden war klar, das stimmt alles. Das heißt, manchmal stimmt auch Kritik, nicht? Und das würde ich natürlich mit dem Herrn Merz jetzt auch machen, zu sagen, was sagen denn die Kritiker, warum mögen sie die Leute nicht? Warum sagen die, sie haben ihr Wort gebrochen? Warum sagen die, sie haben A versprochen und B gemacht? Also wie könnte denn das sein? Ja, da würde ich natürlich ganz naiv und freundlich lächeln. Und dann würden wir das gemeinsam erarbeiten. Aber wahrscheinlich wäre das, für manche Patienten ist das so schmerzhaft, dass sie da gar nicht hinschauen wollen. Ja, es gibt ja Patienten, die sie, wie sie so erzählen, sich so auf die Couch legen und jammern, wie arm sie sind. Aber es gibt noch schwerere Patienten, die gar nicht zum Psychiater gehen, weil sie Angst haben, er könnte ihnen was sagen. Und zu welcher Gruppe der Friedrich Merz gehört, darüber können wir noch nur mit einem Schmunzeln mutmaßen, aber wir wissen es nicht. Aber wenn er mal zu mir kommt und auf die Couch, dann würde ich das natürlich aus Gründen des Datenschutzes und ärztlichen Geheimnisses nicht mit Ihnen teilen.
Also falls einer aus dem Bundeskanzleramt zusieht, ich übernehme freiwillig die Kosten für die ersten 10 Stunden von Friedrich Merz bei Raphael Bonelli. Sprechen wir jetzt mal über die Medien. Ist das, was wir heute in diesen, aber auch in der Politik erleben, aus psychologischer Sicht betrachtet, teilweise schon Massenpsychologie, also ein Zustand, in dem Menschen kaum noch individuell denken?
Also bei den Medien werde ich eigentlich von Jahr zu Jahr sprachloser. Ich habe ja seit 15 Jahren viel Kontakt mit den Medien, war lang im ORF auch als Psychiater und Experte gefragt und wurde dann irgendwann nicht mehr so viel eingeladen rund um die Corona-Zeit. Und ich bemerke immer mehr, dass sich die Medien in eine sehr interessante Richtung bewegen, nämlich eben dieses Moralistische, nicht? Also dieses Selbstverständnis von, wir müssen verwalten, was das Volk denkt. Also der Gedanke, der nicht ausgesprochen wird, ist, dass das Volk dermaßen dumm ist, dass sie die Aufgabe haben des Gatekeepers, der eben genau verwaltet, was da jetzt zum Denken kommt und was nicht. Spöttische Zungen reden ja schon vom betreuten Denken, und das ist ein sehr schöner Ausdruck eigentlich, weil betreutes Denken kommt vom betreuten Wohnen. Das macht man bei Behinderten oder bei Menschen, die nicht ganz zurechnungsfähig sind, die betreut man dann eben, und das betreute Denken ist eben so ein Bild dafür, nicht, dass man und wenn man die Medien liest, also so die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel, dann merkt man ja genau, dass eben diese Zuweisungen, das ist jetzt ein Bösewicht, und das in einem Maß praktiziert wird, wie es vor 10 Jahren noch nicht denkbar gewesen wäre. Also ich habe zum Beispiel noch nie ein gutes Wort von Donald Trump gelesen oder auch von Orban, nicht? Also, oder von, da können Sie jetzt einsetzen, Meloni ist da noch so ein bisschen dazwischen. Aber da gibt's einfach Politiker, die werden definiert als böse, und das, also ihr Scheitern wird ganz in den öffentlichen Raum gestellt, ihre Erfolge werden einfach völlig ignoriert. Und deswegen ist ja dieses Phänomen ungeskriptet so unglaublich, weil die Empörung unter diesen Menschen, da gibt's ja diesen Florian Schröder, der mich da so fasziniert, weil er ja das so ungebremst und eigentlich unreflektiert von sich gibt, dass er sagt, es ist eigentlich empörend, dass da jemand, also dass da Höcke gehört wird von den Menschen. Und da gibt's ja, der Denkfehler da drinnen ist ja, man muss ja, bevor man Höcke verurteilt, muss man ihn ja gehört haben. Man muss ihn ja zuerst wahrnehmen, um draufzukommen, dass er ein Bösewicht ist. Ja, schließt das gar nicht aus, dass er ein Bösewicht ist, aber zuerst muss man ihn hören. Und wenn jetzt wir Dummen ihn nicht hören dürfen, wer hat ihn dann gehört, um herauszufinden, dass das ein Bösewicht ist? Weil das muss ja schon vorher geklärt sein. Oder wird das... Das war ja nicht von seiner Geburt an so. Also irgendwann wurde er gehört. Irgendwer hat dann befunden, das ist ein Bösewicht, aber er ist dem Volke nicht zumutbar. Und dass dieser Florian Schröder zum Beispiel so viel klüger ist als unser Eins, dass, also nach dem wenigen, was ich von ihm wahrgenommen habe, wage ich irgendwie zu bezweifeln. Aber dann frage ich mich, wie kommt der dazu, meine Wahrnehmung zu verwalten, so im Sinn von, das darf nicht sein, also das darf nicht ausgesprochen werden. Also, und das Schlimmste ist ja, dass sich dieser Höcke von der menschlichen Seite zeigt, nicht? Also der wird sozusagen vermenschlicht. Dann würde ich sagen, halt, Moment einmal, ich glaube eher, er wurde verunmenschlicht, und jetzt zeigt er halt, dass er auch ein Mensch ist, und das interessiert ja die Leute. Also mich fasziniert der Fall so, weil ich schon bei diesem Ben war und weil der wirklich sehr freundlich ist und man kann bei dem wirklich alles sagen, und das ist ja auch sein Prinzip. Aber dass Vertreter der Öffentlich-Rechtlichen diese extreme Empörung haben, wie das Volk eins zu eins hören dürfen, was der zu sagen hat. Also das finde ich einfach faszinierend. Das ist das, also vor 15 Jahren hat man das noch im Studium des Journalismus gelernt, dass das Volk hören muss, was Menschen sagen. Aber offensichtlich hat sich das rasant geändert. Da gibt's aber jetzt Gatekeeper, die ich aber jetzt nicht genau wahrnehmen kann, die dann sagen, das ist ganz schlecht für das Volk, kriegt das Volk nicht. Und das kriegt das Volk, aber zum Beispiel Esken und so weiter, kriegt das Volk halt in Überdosierung oder in einer hohen Dosierung, weil das braucht das Volk halt ganz dringend.
Ich vermute, dass Ihnen Ihr Beruf des Psychiaters momentan richtig viel Freude bereitet. Sie sprachen bereits von Faszination und Humor. Doch jetzt schauen wir nochmal rein in Ihr Buch Kopflos, das es ab sofort auch im Auf1-Shop für unsere Zuschauer gibt. Da schreiben Sie über Denkverbote und sozialen Druck. Ist die größte Angst mancher Menschen heute gar nicht mehr Armut oder Krieg, sondern schlichtweg gesellschaftliche Ausgrenzung?
Also es gibt verschiedene Menschen, die verschiedene Ängste haben, und das zu quantifizieren fällt mir schwer. Aber diese Angst vor Ausgrenzung, vor nicht mehr dabei sein, ist eine Urangst des Menschen, und zwar zu Recht. Ich meine, wenn Sie jetzt wirklich ganz weit zurückscrollen in der Menschheitsgeschichte, dann waren ja Menschen eigentlich immer Herdentiere, Rudeln, die auch dann die Funktionen teilweise aufgeteilt haben. Die einen haben halt Beute erlegt, die anderen haben Feuer gemacht, die dritten haben, was weiß ich, Zelte oder Behausungen gemacht oder Höhlen gesucht. Und wer aus dieser Community ausgeschlossen wurde, der war eigentlich zu Tode verurteilt. Und das haben wir noch in uns. Also es ist für niemanden gut, aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Es gibt natürlich in der Zwischenzeit nicht nur eine Gesellschaft, sondern viele. Und so richtig durch den Rost fällt man einmal sehr schwer, weil man geht meistens von einer Community in eine andere. Also zum Beispiel, wenn man in den Mainstream-Medien nicht mehr wahrgenommen wird, geht man halt woanders hin und wird weiter wahrgenommen. Es gibt schon auch, und viele Menschen haben rund um Corona auch ihren Freundeskreis geändert. Aber, und es gab dann eben andere Freunde, aber diese Urangst vor Ausgrenzung, glaube ich, hat der Mensch in sich und hat er zu Recht, weil wir brauchen andere Menschen. Wir sind soziale Wesen, also wir können für uns allein schwer vegetieren. Natürlich gab es so Einzelpersönlichkeiten, Einsiedler, ja, die irgendwie dann so vor sich hingelebt haben, aber das ist erstens mal die große Ausnahme, und die klassischen Einsiedler wurden sogar von der Bevölkerung ernährt, ja. Ein Robinson Crusoe ist, glaube ich, ja mehr eine Fabelfigur, die es ja gar nicht wirklich gegeben hat. Natürlich könnte man so auch leben, aber das ist kein gelungenes oder wünschenswertes Leben, wenn man ganz für sich alleine, also wir brauchen ein Tun, wir brauchen ein Wir. Insofern ist Ausgrenzung etwas, was existenziell bedrohlich ist und Menschen. Und damit wird aber manipulativ gespielt, nicht? Mit dieser Angst wird gespielt. Also wenn du das und das denkst, gehörst du nicht mehr dazu, nicht? Das ist ja das, was Eskin ganz stark macht. Also die Firmen müssen jetzt den Ben boykottieren, ansonsten werden die Firmen boykottiert, nicht? Das ist ja dieses Boykottspiel, wird ja immer absurder. Und jetzt haben dann die Firmen Angst, dass wenn sie den Ben weiter unterstützen, in der Kontaktschuld sind und irgendwie dann jetzt braune Farbe bekommen durch den Höcke, und dann ziehen sie sich sicherheitshalber zurück. Man sieht das ja bei Fußballspielen, wenn die Fans irgendwelche Fußballlieder skandieren, die halt politisch nicht ganz korrekt sind, dann distanzieren sich ja die Vereine dann im vorauseilenden Gehorsam ganz betroffen davon, obwohl man weiß, dass 90% ihrer Fans eigentlich so ticken. Und das fasziniert mich immer, dieser Kotau, diese Unterwerfung unter diesen politisch korrekten Narrativen, die eigentlich nicht dem Inhalt oder dem Denkinhalt der Menschen entsprechen und die auch teilweise nicht Wahrnehmung sind. Zum Beispiel das biologische Faktum, dass es Mann und Frau gibt, dass das männliche und weibliche Prinzip eben notwendig ist für die Fortpflanzung und dass es deswegen evolutionsbiologisch diese zwei Geschlechter gibt. Diesen biologischen Fakten, das ist schon fast gefährlich, dieses Faktum zu sagen, nicht? Aber da braucht man nur bei der Wahrnehmung bleiben, nicht? Also wenn man auf die Straße geht und die nächsten 1000 Leute untersucht und dann sagt, wie viele Geschlechter habe ich gefunden, dann kommen die meisten auf eben genau diese zwei, nicht? Also aber die Wahrnehmung geht verloren, nicht? Dann sagt man dann, aber ich habe gelesen, da gibt's dann noch andere Geschlechter. Und dann sagt man, Moment einmal, aber nur weil es da Entwicklungsstörungen gibt, ist das jetzt noch kein drittes und viertes und 70. Geschlecht, und egal.
Nicht am Ende. Das ist ein spannendes Thema, Herr Professor, auf das ich gleich noch weiterreiten möchte. Giorgia Meloni hat in Italien in den Schulen klipp und klar Anweisungen gegeben, es gibt nur noch zwei Geschlechter. Dort spricht man also tatsächlich nur noch von Jungs und Mädels. Kann es denn nicht sein, dass dieser Wokismus mit den 78 verschiedenen Geschlechtern wieder zur Gänze verschwindet?
Also er wird sicher verschwinden, aber noch nicht so bald, weil das ist... Sie erwähnen immer wieder mein Buch, und mein Buch ist ja kein anklagendes Buch, schon ein diagnostisches Buch auch, aber es ist auch ein therapeutisches Buch, ein optimistisches Buch. Und das, was ich da sage, ist eben, dass die Wirklichkeit sich auf lange Sicht im menschlichen Denken durchsetzt. Also das Gehirn ist gebaut, um die Wirklichkeit zu erfassen, um nicht um irgendwelche Hirnwichserei und ideologischen Hirngespinste zu reproduzieren. Dafür ist unser Gehirn nicht da. Irgendwann sagt das Gehirn, aber jetzt muss ich prüfen, ob es mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Deswegen bin ich überzeugt, dass wir wieder zurückkommen zu diesen zum Beispiel also zu den zwei biologischen Geschlechtern, die es eben gibt. Natürlich gibt's auch psychische Geschlechter, und da gibt's natürlich ganz viele, wie sich Leute fühlen, aber das ist ja, das eine ist das Fühlen und das andere ist eben die existenzielle das Seinsweise, nicht? Also ich fühle mich vielleicht auch 10 Jahre jünger und trotzdem bin ich fast 60. Und also ich kann es kaum glauben, das wiederhole ich es immer wieder, damit ich das jetzt langsam verinnerliche. Also 3 Jahre habe ich noch oder 2,5, das wird immer weniger. Und das kann ich nicht ändern, auch wenn ich es möchte, nicht? Also ich kann natürlich sagen, ich bin 40, ich kann lügen. Aber nur weil ich sage, ich bin jetzt 40 und vielleicht sie per Strafe zu zwingen, dass sie jetzt sagen, Bonelli ist 40, kann ich also nicht, das wäre das Selbstbestimmungsgesetz, ändert sich an meinem biologischen Geschlecht gar nichts. Und das ist genauso eben mit dem biologischen Geschlecht, also oder mit, ich sage, also jetzt habe ich mich versprochen, aber das biologische Alter meine ich, das ändert sich nicht dadurch, dass ich jetzt zwar jünger sein will oder von mir aus auch älter, aber dann könnte ich schon in Pension gehen. Und ich glaube, und da kommen wir ganz sicher wieder hin. Da bin ich ganz sicher. Die Frage ist jetzt nur, in welcher Geschwindigkeit und welchen Schwachsinn erfinden die Ideologen sonst noch alles, nicht? Weil immer wenn man denkt, jetzt geht's nicht dümmer, kommt dann noch was Komischeres daher, ja, und andere Sachen werden aber, lösen sich wieder auf, nicht? Wenn ich jetzt die Corona-Zeit nehme, dann war da ja ganz viel. Also wenn wir da 5 Jahre zurückdenken, dann ist das ja kaum mehr denkbar, was es da alles gab. Und manchmal denke ich mir, bilde ich mir das ein oder war das jetzt wirklich so? Aber dann schaue ich mir meine eigenen Videos an und sage, nee, das war wirklich so, also das gab es wirklich. Ja. Ich hatte ja auch ganz viele Patienten, die darunter gelitten haben. Also man normalisiert auch immer wieder, aber es poppen auch immer wieder neue Irrtümer und Denkfehler auf. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, um zu sagen, wie funktioniert Denken und woran orientiert sich das Denken und woran heilt das Denken, nicht? Und ich habe ja drei Teile in dem Buch. Der erste Teil ist Anatomie des Denkens, das zweite ist Pathologie des Denkens, das hat sie besonders fasziniert. Und das dritte ist aber die Heilung des Denkens, also wie kommt man wieder zurück zu einem normalen Denken. Und das ist das, was ich jetzt besprochen habe, also zurück zur Realität, weg mit den ganzen Ideologien. Also wenn ein Patient zu mir kommt und sagt, mir geht schlecht, weil meine Mutter hat in meiner Kindheit mal das und das gemacht, dann sage ich, okay, jetzt tun wir mal alle Theorien weg und erzählen Sie mir nur, wie es Ihnen jetzt geht, und erzählen Sie mir nur, woran Sie sich erinnern. Ob das dann kausal verknüpft ist, das schauen wir uns dann an. Aber zuerst mal weg mit den ganzen Theorien, und das empfehle ich auch der heutigen Zeit. Es gibt so viele Erklärungsmuster und Theorien, auch innerhalb der Medien, dass ich sage, bitte zurück zu den Fakten, bitte erzähl's mir einfach nur, was wirklich ist, ja, und nicht die Interpretation vor den Fakten schon. Und das ist das, was meine Patienten falsch machen, und dann kann ich das aber korrigieren und dann kann man ihnen auch leicht helfen. Aber gesellschaftlich sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen, weg mit allen ideologischen Interpretationen, schauen wir uns nur einmal die Fakten an, wie schaut's aus. Und dann, aber deswegen große Hoffnung, mit Sicherheit kommen wir wieder zurück zu den zwei biologischen Geschlechtern, zweifellos.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden. Die Welt steht nicht mehr im Gleichgewicht. Kriege, Krisen, Unsicherheiten. Wenn unsere Erde ins Wanken gerät, braucht es Menschen mit Haltung. Halten wir gemeinsam den Frieden wieder hoch. Die auf 1 Friedensmedaille 2026. Alles für den Frieden. Jetzt im auf 1 Shop bestellen.
dann nehmen wir mit, aus diesem Teil unseres Gesprächs, früher oder später, wird auch der größte Ideologe von der Realität wieder eingeholt.
Jetzt darf ich da noch was dazu sagen?
Aber gerne.
Was mich, also mein Vater ist ja in Dresden geboren, allerdings nur durch Zufall, weil wir waren immer schon Österreicher oder lange Zeit. Aber, und deswegen hat mich das immer schon beeindruckt, wie sich die DDR entwickelt hat, weil ich hätte ja ganz leicht in der DDR aufwachsen können, was ich nicht bin. Und was mich fasziniert, dass 70 Jahre lang in etwa hatten die Kommunisten in einem totalitären System eigentlich den Zugriff zum kollektiven Denken und haben die Menschen nach Strich und Faden versucht zu manipulieren. Und nach diesen 70 Jahren war eigentlich fast jedem klar, das ist gelogen. Was die Kommunisten sagen, ist gelogen. Und das tröstet mich enorm. Wissen Sie, nachdem die gesamte Macht hatten und nachdem die Dissidenten eingesperrt haben und Querdenker und Leute, die anders gedacht haben, ja, nachdem sie einen antifaschistischen Schutzwall aufgestellt haben, wo die westlichen Demokratien die Faschisten waren, ja, das dürfen wir nicht vergessen, dass er, ja, nach all dem weiß die große Mehrheit, das ist alles völliger Blödsinn und eine Zeitung, die Wahrheit heißt, nämlich Pravda, also Wahrheit, ist von vorn und hinten gelogen. Das wussten die Leute alles und das finde ich sehr faszinierend. Das gibt mir große Hoffnung. Und das, ich glaube zwar nicht, dass die menschliche Vernunft Gigantisches bewirken kann, aber sie kommt schon immer wieder zurück zur Wirklichkeit.
Wechseln wir das Thema, Herr Professor, und sprechen wir mal über die digitale Dauerreizung, die, so schreiben Sie, unser Denken verändert. Hat Social Media aus Ihrer Sicht die menschliche Fähigkeit zur Konzentration und zur tiefen Reflexion massiv beschädigt?
Ja, also das ist gut, dass Sie das auch noch ansprechen. Das ist die digitale Denkstörung. Die digitale Denkstörung ist aus meiner Sicht, greift massiv um sich, übrigens bei allen Ideologien, weil ich meine, niemand ist frei von seinem Handy und man merkt ja selber, wie schnell man da in ein Suchtverhalten fällt, weil es eben auch billig und kurzfristig befriedigt. Und das, was aber, wir waren ja vorher schon beim Oberflächen- und Tiefendenken, das, was viele Social Media halt machen, ist, dass sie halt das Oberflächendenken bedienen und eigentlich voll Müllen mit kleinen Videos und Clips und wie das alles heißt, es hat noch irgendeinen anderen lustigen Namen, habe ich vor kurzem gelernt, aber den kann ich jetzt nicht reproduzieren und Memes und alles Mögliche, ja, also das alles prasselt auf das Gehirn ein, so dass es das gar nicht mehr verarbeiten kann. Das müssen Sie sich vorstellen wie einen echten Stau, ja, wie ein, was weiß ich, ein Rasenmäher, der verstopft ist vor lauter zu langem Gras, ja, so irgendwie ist das dann. Und das kann nicht, also es bleibt dann oben, ja, der Kopf ist voll von lauter Müll, ja, der dann nicht verarbeitet werden kann, das kommt nicht durch den Trichter in das Tiefendenken, kann nicht geordnet, eingeordnet werden. Und deswegen werden die Menschen immer weniger und weniger gebildet, haben aber immer mehr Informationen, mit denen sie nichts mehr anfangen können, ja. Also als kleines Beispiel, ich bin ja Wissenschaftler und habe früher gerne Vorträge gehalten, indem ich eine Studie gezeigt habe und dann erklärt habe, was daraus folgt. Aber heutzutage werden Studien ja stark aus dem Zusammenhang gerissen, werden dann als Wahrheit hingestellt, werden nicht in den Zusammenkontext eingeordnet. Nur dann, wenn sie halt genau das Ergebnis bringen, das man halt sich gerade wünscht. Das nennt man Cherry-Picking. Sodass, wenn heute einer sagt, die Studien beweisen, dann oder es, wir wissen wissenschaftlich, dann mache ich schon zu, das geht mir schon auf die Nerven. Oder das Wort Experte ist ja auch schon, das hat ja eigentlich seinen Glanz verloren, weil nicht irgendwelche Linksradikale sind dann Experten für Rechtsradikalismus und ich weiß nicht was. Also Typen, die davon leben, sind dann Klimaexperten und das ist einfach unfassbar. Wer alle Experte ist, nicht? Also lange Rede, kurzer Sinn. Das digitale Denken drängt uns ins Oberflächendenken hinein, weil wir zu viel rezipieren, nicht? Wir haben ja diese Pausenzeit nicht. Also früher hat der, also schon sehr viel früher hat der Bauer seinen Acker bestellt und konnte viel nachdenken, sehr viel nachdenken. Also was einige meiner Kollegen immer mehr machen und ich auch, ist, dass wir empfehlen, lass dein Handy zu Hause und geh mal stundenlang in den Wald, einfach zum Auslüften, ja, zum geistigen Auslüften, zum Entmüllen, ja, dass man dann auch irgendwann einmal sagt, ah, das fällt mir ein, das und das habe ich gesehen und das möchte ich jetzt verarbeiten. Also ich merke, dass es mir selber so geht, dass mir zum Beispiel das Radfahren sehr gut tut, ja, und wenn ich länger Rad fahre, leider fahre ich nicht zum Vergnügen, sondern ich fahre halt nur von A nach B, um halt dann dort zu sein, aber ich fahre eigentlich alles mit dem Rad und das tut mir gut, weil dann der Kopf auch frei ist und auch Dinge verarbeiten kann, die man erlebt, ja, und die man auch sieht. Aber ich gebe Ihnen noch einen Aspekt dazu, also da gibt's so viel zu sagen, aber ein Aspekt dazu ist noch das Männer- und Frauenbild, ja. Es ist, man sieht ja seit etwa 10 Jahren immer mehr Filme, bei denen Frauen gezielt Männer verprügeln. Ja, das ist wirklich erstaunlich, was wir Beispiel die neue Herr der Ringe Serie von Amazon, ja, da sind die Helden fast alle weiblich und die Männer haben Angst und die Frauen befreien sie dann vor dem großen Monster. Also das ist schon ziemlich lächerlich und das gefällt den Menschen auch gar nicht, wobei sie genau nicht wissen warum. Aber es ändert die Erfahrung. Das ist das Erstaunliche, weil es heißt ja, die Stereotype sind so böse, aber Stereotype sind eigentlich nur eine lange Erfahrung, die ich habe, die dann ein Bild zeichnet von was ist männlich, was ist weiblich, nicht? Und wenn ich jetzt die Erfahrung, die reale Erfahrung von Menschen austausche mit eben digitalisierten Fake-Filmen, die eben Wahrheit vorspielen, wo den Kindern eingetrichtert wird, dass die Geschlechter ganz anders sind, als sie eigentlich sind, ja, dann prägt das die Erfahrung, sodass die Menschen am Ende nicht mehr die Wirklichkeit im Kopf haben, sondern eine Fake-Wirklichkeit, etwas, was produziert wurde, was willentlich produziert wurde. Und das macht mich immer nachdenklicher zu sagen, wow, wo geht denn die Gesellschaft hin, wenn wir geprägt sind durch das, was uns da an Künstlichkeit begegnet. Und das radikale Beispiel, das wir Psychiater alle kennen, sind diese internetsüchtigen, spielsüchtigen jungen Männer, die 20 Stunden pro Tag vor dem Computer sitzen und für die Außenwelt nicht mehr real ist. Wissen Sie, die stehen höchstens auf, um zu pinkeln und um den Kühlschrank aufzumachen, weil die Eltern natürlich blöd genug sind, das zu finanzieren, das Projekt. Ja. Der sitzt dann davor und spielt sein, was weiß ich, wie heißen die alle, World of Warcraft zum Beispiel. Ja. Und da ist er halt dann ein Held. Ja. Dort ist er auch angesehen und berühmt. Ja. Sonst kennt ihn keiner. Ja. Und der weiß gar nicht mehr, was ist real und was ist nicht real. Ja. Der muss, glaube ich, auch wieder mal Schmerz erleben, um zu wissen, dass er einen Körper hat. Das ist ein bisschen so wie Matrix, ja, wo man dann diese lebenden Leichen sieht, die eigentlich diese, das ist ein gutes, ein sehr philosophisches Bild und solche lebenden Leichen habe ich schon mal betreut, hauptsächlich halt die Eltern, weil der kommt ja gar nicht bis zu mir, ja, höchstens vielleicht über online, ja, Kontakt, aber es geht auch nicht, weil er muss ja weiterspielen. Also, dass die völlig die Wirklichkeit verlieren, das ist etwas, was neu ist in der Psychiatrie. Und ich bin gleich fertig mit dem Digitalen, aber ein letztes Bild habe ich noch, nämlich das Bild des Navis, ja. Navis sind eine zweifellos sehr praktische Erfindung, die uns von A nach B lotsen, im Idealfall ohne viel Fehler. Aber der Mensch, es verhindert damit, dass der Mensch selber über den Weg nachdenkt. Und viele denken gar nicht mehr nach, könnte sich das navigieren. Und ich habe in meinem Buch 3 prominente Fälle aufgelistet mit Vornamen und Nachnamen, weil man sie sonst nicht glauben würde, wo 3 Personen, die namentlich bekannt sind, teilweise tausende Kilometer, also über 1000 Kilometer, von Brüssel nach Zagreb gefahren sind, obwohl sie von Brüssel nur in die Nebenstadt fahren wollten, um eine Freundin abzuholen. Also statt 60 Kilometer ist diese Frau in dem Fall 1800 Kilometer gefahren, weil das Navi das angezeigt hat. Also so, das ist natürlich ein Extremfall, aber ein bisschen ist das so mit KI und mit, dass man eins zu eins die Dinge glaubt, die man liest. Ja, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können. Sie sind ja, glaube ich, also Sie sind sicher jünger als ich, aber auch schon Lebenserfahrung, nicht? Also früher hat man gesagt, das stimmt sicher, das steht in der Zeitung. Und dann hat man ein bisschen darüber gelacht, aber heutzutage ist ja gesagt, das stimmt sicher, weil das habe ich auf KI gelesen und deswegen stimmt das, nicht? Also für mich war das ein Aha-Erlebnis, als ich bei der KI eingetippt habe, was denkt Raffel Bonelli über? Dann war mir klar, okay, KI hat nicht viel Ahnung.
Um mal gleich Gerüchte auszuräumen. Ich bin 8 Jahre älter als Sie, Herr Professor. Aber wir müssen unbedingt nochmal über künstliche Intelligenz sprechen, bevor ich meine vermeintlich wichtigste Frage stelle, nämlich was Eltern tun können, die Kinder haben. Ist künstliche Intelligenz jetzt ein weiterer Baustein, der uns noch kopfloser macht? Oder besteht unter Umständen auch die Chance, dass wir unseren Kopf mit Hilfe der KI wieder besser nutzen?
Also man kann KI auch nutzen, das ist wie Handys, das ist wie das Internet insgesamt. Also man kann es nutzen. Ich versuche gerade, wo KI nützlich ist oder nicht. Und ich habe zum Beispiel entdeckt, bei der Installation eines neuen Rasenmähers ist KI wirklich nützlich. Also die verstehen sich, Rasenmäher und KI ist offensichtlich auf einem Niveau. Die kennen sich und mögen sich und das war toll. Also ich wollte jetzt wissen, wie schalte ich da die Kamera ein und das tippe ich da ein in ChatGPT und der sagt mir das ohne Probleme und es funktioniert auch richtig. Also ich glaube, das ist ein Pferd, das man reiten können muss. Man muss wirklich intelligent sein und man muss immer nachfragen, man muss sich selber fragen, kann das jetzt stimmen oder nicht? Also das ist kein Automatismus und in dem Moment, wo man sagt, wenn die KI das sagt, dann stimmt das sicher, dann ist das ein Problem. Ich habe schon Patienten und nicht nur einen, die ihre Lebensprobleme mit KI besprechen. Immerhin kommen sie dann noch zu mir und sagen, schauen Sie mal, KI sagt, meine Frau bedrückt mich, weil das und das hat KI analysiert. Aber die kommen noch zu mir, aber ich weiß ja gar nicht, wie viele nicht zu mir kommen und nur noch mit der KI kommunizieren. KI ist ja ein guter Freund, der ja auch schweigt, ja, und dem man ja auch alles erzählen kann, ja, auch von seiner eigenen Affäre oder was auch immer. Also es ist immer die Frage, wofür wird es genutzt? Also ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert. Das kann man sehr gut nützen und man kann natürlich auch vertrotteln. Also Zusammenfassung, man kann weiterkommen mit der KI, wenn man sie nützlich einsetzt und man kann vollkommen vertrotteln. Und natürlich kann man auch mit KI, KI kann natürlich auch zur Unterdrückung von Meinungsvielfalt eingesetzt werden. Also was wir beobachtet haben bei Corona zum Beispiel, auf YouTube konnte man am Anfang alles sagen über Corona. Das war, und ja, also ich habe ja auch keine Schweinereien gesagt, sondern ich habe ja versucht zu deeskalieren. Aber irgendwann kam der Punkt, und das war ungefähr so Oktober, November 2020, wo dann, glaube ich, YouTube unter Druck gesetzt wurde. Also bei Twitter wissen wir das ja, durch die Twitter-Files, da kam es dann zu massiven Interventionen, Twitter, Facebook, YouTube und alles Mögliche, sodass man am Ende ganz vorsichtig sein musste, was man sagt, weil eben KI dann sofort gesagt hat, der hat das Wort gesagt. Und dann wurde das sofort gelöscht. Das war am Anfang sogar noch lustig. Dann wurde ein Video gelöscht, dann hat man es halt nochmal hochgeladen und dann ist es auch geblieben. Das war am Anfang schon noch spielerisch. Aber schnell sind dann ganze Kanäle verschwunden, riesige Kanäle. Und dann war das plötzlich bitter ernst, weil da waren ja Existenzen dahinter. Also tatsächlich kann man KI auch ganz massiv missbrauchen. Und wenn wir das totalitäre Regime von China anschauen, dann sehen wir ja, dass die das ja auch mit Gesichtserkennung und sonstigen Methoden schon so perfektioniert haben, dass das richtig gefährlich werden kann. Und ich merke das ja bei YouTube jetzt, wo ich ja bekanntlich präsent bin, dass die KI mir neuerdings sagt, was ich in dem Video gesagt habe. Also die scannt das einfach raus und ich diskutiere es nicht, ob sie meiner Meinung ist oder nicht, aber wahrscheinlich könnte ich das sogar nicht. Also Jedenfalls ChatGPT hat einen deutlichen ideologischen Einschlag und bei gewissen Themen sage ich bitte, jetzt lass einmal deine ideologischen Scheuklappen weg. Ich habe dich nicht gebeten darum, mich zu belehren, sondern ich will nur die Fakten wissen. Also manchmal werde ich richtig aggressiv. Das geht ja, ja. Das lässt sich ChatGPT auch gefallen, ja.
Man kann tatsächlich ChatGPT auch ein Stück weit erziehen. Es entstehen dann durchaus fruchtbare, wenn auch kontroverse Diskussionen.
Aber also bei mir zumindest merkt sich's nicht auf Dauer. Aber langer Rede, kurzer Sinn. Also intelligente Menschen werden durch KI wahrscheinlich intelligente, aber Dumme werden noch dümmer. Also so würde ich das mal zusammenfassen.
Regelmäßige Umfragen unter unseren Zuschauern ergeben, dass die auf 1 Zuschauer Kinder haben, beziehungsweise auch schon jede Menge Enkelkinder. Daher brennt mir eine Frage regelrecht unter den Nägeln. Herr Professor Bonelli, was raten Sie Eltern in Bezug auf die Nutzung von Smartphones und Social Media?
Ja, also da bin ich radikal, da bin ich wirklich, und ich habe ja selber 6 Kinder, Tendenz steigend, also unser 7. Kind, unsere erste Tochter kommt im Sommer und keine Smartphones, 0. Ja, also früher sagte ich frühestens mit 16, aber jetzt sage ich, nee, mit 16 ist das zu früh, weil eben das kindliche und jugendliche Gehirn noch nicht fertig ist. Wissen Sie, das ist das Organ, das sich am meisten entwickeln muss. Und wenn das voll gedröhnt wird von Schwachsinn, dann beschäftigt es sich nicht mehr mit dem Wahren, Guten und Schönen. Also was meine Buben in der Zwischenzeit schon gelesen haben, darauf bin ich mächtig stolz. Und jetzt erzähle ich, also man darf ja stolz sein auf seine Väter. Ich fand das immer sehr peinlich, wenn andere von ihren Kindern geschwärmt haben. Aber vor kurzem war die Firmung von einem Neffen und der war 16, glaube ich, und der hat von seiner Oma Ben Hur und bekommen, also das Buch Ben Hur, ja, das ist so ein Schmöker. Und Quo Vadis, ja, auch so ein Schmöker, ja. Und mein 10-Jähriger steht dort und sagt, ja, das sind gute Bücher. Und sie schaut ihn an und sagt, wieso? Naja, die habe ich schon gelesen. Und dann war sie ganz fertig und hat gesagt, wie alt bist du? Sagt er, ja, 10. Und dann war sie ganz weg. Aber dann sagte eben der Cousin von ihm, also der, ja, der liest viel. Also, und tatsächlich, also meine Kinder lesen viel, weil sie kein Smartphone haben. Erstens. Und zweitens, weil die Eltern auch lesen. Also, weil sie wissen, also, weil sie mich ständig lesen sehen und meine Frau eben auch. Und das ist einfach totale Normalität. Sogar die Kinder, die noch nicht lesen können, nehmen Bücher in die Hand. Das sind halt dann eher Bilderbücher und schauen sich das an. Und wenn wir disziplinäre Schwierigkeiten haben, ist, weil die Kinder beim Essen lesen. Ja, das sind unsere Erziehungsprobleme, dass die Kinder beim Essen lesen. Die nehmen ihr Buch mit und sagen, ich kann jetzt nicht aufhören. Aber Smartphone ist überhaupt kein Thema. Mein ältester Sohn ist jetzt mit bald 11 der Einzige, der kein Handy hat, aber er ist mächtig stolz drauf.
Das ist faszinierend. Ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass Ihre Kinder zu Ihnen kommen und eben sagen, jeder bei uns in der Klasse hat ein Smartphone. Ich bin der Einzige. Wann kriege ich denn mein erstes?
Also da muss ich jetzt präzise sein. Nicht alle Kinder haben ein Smartphone, alle Kinder haben ein Handy, aber nicht unbedingt ein Smartphone. Die fahren ja teilweise auch weit, haben einen weiten Weg und ein Tastenhandy, also ist was anderes, nicht? Aber Smartphone ist tatsächlich problematisch, aber ich bin halt im Dialog mit meinen Kindern und ich sage ihnen, wahrheitsgemäß, Smartphone macht euch dumm. Und dumm wollen sie halt doch nicht sein. Und ich meine, sie sehen das ja bei ihren Mitschülern, dass das auch tatsächlich so ist, ja. Also die größten Smartphones haben das kleinste Gehirn, nicht? Das ist ja, manche sagen, das stellen ja den Vergleich zwischen großem Auto und kleinem Penis her, aber ich würde sagen, großes Gehirn, kleines oder kein Smartphone, kleines Gehirn und großes Smartphone. Also so, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen lustig formuliert. Andererseits bin ich jetzt auch nicht gegen jegliche Technik. Also wenn mein Sohn sagt, ich würde gerne recherchieren auf ChatGPT oder wo auch immer, das und das, dann gebe ich ihm mein Handy natürlich und er kann auch meinen Computer haben, wenn er eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, aber da schaue ich halt auch genau, wo ist, auf welchen Seiten ist er. Aber da macht er ja etwas. Er kann relativ gut umgehen mit diesen elektronischen Geräten, aber er hat es selber nicht. Und ich schaue drauf, was er dann damit macht. Und Social Media ist sowieso das Letzte. Das ist noch schlimmer, ne?
Von Ihnen weiß ich aus früheren Interviews, dass Sie gerne Romane lesen.
Ja.
Die verschlingen Sie regelrecht. Warum das sollten stimmt. unsere Zuschauer wieder damit beginnen, gute Bücher zu lesen? Was hat das zur Folge?
Also jetzt sage ich ganz ehrlich, ich schaue mir auch gerne mal so Tierfilme oder sowas an und so Shorts von irgendwelchen Löwen und das mag ich einfach, weiß ich nicht, ich kann es gar nicht genau, habe ich das noch nie sehr reflektiert, aber wenn ich dann zum Beispiel am Klo oder so mal ein bisschen das geschaut habe, dann geht es meinem Gehirn nicht besser. Aber wenn ich am Abend irgendwo sitze und einfach mal ein Buch lese und rund um mich sitzen meine Kinder und lesen auch ihre Bücher, dann ist das so unglaublich erholsam für das Gehirn. Außerdem trete ich ja in eine neue Welt ein. Das ist ja ein Roman, ist ja ein guter Roman, ist ja immer eine neue Welt. Ja, ich möchte auch von einem Roman nicht ideologisch belehrt werden, sondern ich will einfach so, dass er die Wirklichkeit so darstellt, wie er sie hat. Ich hatte jetzt vor kurzem eine Jane Austen-Phase, was man ja sagt, das ist ein Frauenbuch, aber als Psychiater, glaube ich, ist das. Also ich habe die auch nie gelesen, aber jetzt habe ich sie alle verschlungen. Und diese Frauenwelt da des 18. Jahrhunderts, eine englische, das war einfach total, oder ein frühes 19. Jahrhundert war für mich total faszinierend. Da ist man einfach ganz woanders. Und dieses geistige Hochgefühl hat man nicht, oder dieses Erlebnis, weil Gefühl ist fast zu wenig. Erfahrung hat man nicht, wenn man sich einen Film anschaut. Ich bin auch nicht dagegen, dass man sich ab und zu einen Film anschaut, aber maximal einen pro Woche, besser einen alle zwei Wochen. Das gilt auch für die Kinder. Ja, unsere Kinder dürfen auch Filme anschauen, so alle ein, zwei Wochen, aber halt nicht ständig. Ja, und die Kleinen eine halbe Stunde, Pumuckl oder Wiki, solche Sachen. Ja, Biene Meier, ja, je nach Baba Papa, das ist gut. Aber dann auch wieder selber spielen. Was mich einfach, also jetzt bin ich wieder bei den Kindern, sie haben es Erwachsenen gefragt. Aber es ist einfach, man tritt in ganz andere Leben ein, wenn man gute Bücher liest. Also ich lese es gerade sehr viel, Thomas Mann zum Beispiel, oder aber Stefan Zweig habe ich alle schon dreimal gelesen, kann ich sehr empfehlen, ja. Aber jetzt habe ich die Buddenbrooks gelesen zum Beispiel. Das hat mich schon sehr beeindruckt, oder auch, da gibt's so viele Welten und man tritt halt einfach in diese Welten ein. Man perfektioniert auch die Sprache. Ich habe ja 10 Jahre lang, wo ich in der Wissenschaft war, praktisch nur Englisch gelesen und Englisch geschrieben, weil die Studien sind halt einmal auf Englisch. Und dann habe ich gemerkt, wie mir meine eigene Sprache abhanden kommt, ja, wo man dann beginnt, Englisch zu denken, und das ist eigentlich ganz schlecht. Und jetzt habe ich systematisch über die letzten 20 Jahre hauptsächlich deutschsprachige Autoren gelesen, gibt ja genug, ja. Außer Dostojewski, weil den habe ich immer gelesen, natürlich auf Deutsch, aber das war eine Übersetzung. Und also die Sprache bringt dieses präzise Beschreiben, was man sieht. Ja, das ist die Kunst des Schriftstellers, ist ja, dass er darstellen kann, was er sieht. Und je langsamer man liest und mal sieht, wie er das Instrument der Sprache verwendet, als Psychiater ist das natürlich auch mein Instrument. Also es fasziniert mich einfach zu tief. Ich kann mich erinnern, von Thomas Mann habe ich mal eine kurze Novelle gelesen, wo nur der Rauch über Seiten lang ist, nur der Rauch von der Zigarre nach oben gestiegen. Das hat er beschrieben über 5 Seiten. Und ich konnte fast nicht aufhören, das zu lesen, weil das war sprachlich einfach ein Meisterwerk. Oder ein Nachsommer von Adalbert Stifter. Ja, da passiert ja praktisch nichts. Der braucht ja 3 Seiten, damit eine Tür zufällt, nicht? Aber die Beschreibung der Wirklichkeit ist so enorm. Und ich glaube, gerade in unserer digitalen Verblödung, in der wir sind, wo halt die Filme auch so geschnitten sind, dass es alles zack, zack, zack geht, nicht? Also ist diese Beschreibung, diese präzise, langsame Beschreibung der Wirklichkeit, wie sie wirklich ist, die tut unserem Gehirn schon sehr, sehr gut. Und ich bin überzeugt, dass ich durch die Bücher, die ich lese, ein besserer Psychiater bin, weil ich alles schon, also abgesehen davon, dass ich jetzt über 30 Jahre Erfahrung habe als Psychiater, habe ich halt auch ganz viel Literatur gelesen. Und deswegen ist mir irgendwie keine Welt fremd und das beglückt mich einfach. Und ich bin auch immer neugierig, was Neues zu entdecken. Und durch die Romane habe ich aber Zugang zum Seelenleben. Das ist halt das Psychiatrische. Also es gibt ja Freunde von mir, die lesen hauptsächlich Fachbücher, aber die reizen mich einfach weniger. Muss ich auch lesen, genug, ja, als Wissenschaftler. Aber das, was mich wirklich glücklich macht, das sind die Romane. Und das kann ich jedem empfehlen. Ich habe sogar auf meiner Homepage eine eigene Seite, wo ich Romane empfehle. Das müsste ich wieder mal updaten, weil es ist schon ein paar Jahre alt. Ich empfehle vielen meiner Patienten das eine oder andere Buch. Also ich glaube, wenige Patienten gehen von mir weg ohne Buchempfehlung.
Dann bleiben wir doch mal bei dem Thema Buchempfehlung. Wenn Sie nur ein Buch empfehlen müssten, und es darf jetzt kein eigenes sein, weil das wird gleich meine Abschlussfrage sein, zu kopflos. Aber wenn Sie nur ein Buch empfehlen müssten, welches hat Sie in Ihrem Leben am meisten inspiriert? Welches Buch hat Ihnen am meisten gegeben?
Ja, was mich sehr beeindruckt hat, ist Ungeduld des Herzens von Stefan Zweig. Ja, Ungeduld des Herzens. Aber am meisten inspiriert kann man nicht sagen, weil da gibt's dann auch noch die geistlichen, philosophischen Bücher. Das ist eine andere Kategorie. Aber von den Romanen meinen Sie jetzt, glaube ich, nicht. Also würde ich sagen, Ungeduld des Herzens, wärmste Empfehlung.
Und jetzt dürfen Sie unseren Zuschauern noch sagen, was passiert, wenn die auf 1 Zuschauer ihr bisher umfangreichstes Werk, kopflos, 500 Seiten stark, durchgearbeitet haben. Was ist der spürbare Nutzen? Was kommt auf unsere Zuschauer zu?
Also das ist eine Anleitung zum Selberdenken, nicht? Also das ist, beschreibt einfach hoffentlich präzise, wie wir denken, was unsere Denkfehler sind, was die Schwäche des menschlichen Denkens ist, wo die Achillesfersen des Denkens sind, wo dann auch Manipulation und Indoktrination ansetzt und wo man sich unabhängig machen kann vom Zeitgeist und wo man wirklich sein eigenes Bild entwickeln kann, wo man sich neu connecten kann mit der Wirklichkeit, weil Wahrheit ist ja eine Übereinstimmung der Idee mit der Wirklichkeit, das ist Wahrheit, wo man sozusagen sich der Wahrheit annähern kann und wie man eigentlich, ja, wie man am Ende zum Selberdenken kommt. Also eine Anleitung zum Selberdenken, so würde ich das jetzt einmal sehr pointiert zusammenfassen.
Eine Anleitung zum Selberdenken, das neue Buch von Professor Raphael Bonelli, kopflos. Es sind zwar keine 4 Stunden geworden, wie bei Ben Ungescripted mit Björn Höcke, aber es war trotzdem wahrscheinlich die längste Folge von Thomas Eglinski auf 1 und sie war sehr inspirierend, weil Sie, Herr Professor, eine Inspiration sind. Dementsprechend wünsche ich Ihnen alles Gute, sage Danke und Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön und auf Wiedersehen.
Was für ein grandioses Gespräch. Wenn ich heute nur 3 Dinge aus diesem Interview mit Professor Raphael Bonelli mitnehmen müsste, dann wären es diese. Erstens, wer nicht mehr selbst denkt, wird irgendwann das Denken anderer übernehmen. Zweitens, Angst ist seit Jahrhunderten eines der wirksamsten Instrumente, um Menschen zu steuern. Wer Angst hat, denkt nicht mehr frei. Und drittens, die Wirklichkeit lässt sich eine Zeit lang verdrängen, aber niemals dauerhaft besiegen. Und genau das macht Hoffnung. Denn egal wie laut Ideologen auftreten, egal wie stark gesellschaftlicher Druck wird, egal wie viele Menschen versuchen, uns vorzuschreiben, was wir denken, sagen oder glauben sollen, am Ende setzt sich die Realität durch. Professor Bonelli hat uns heute eindrucksvoll erklärt, warum immer mehr Menschen den Kontakt zur Wirklichkeit verlieren, warum Moralismus oft echtes Denken ersetzt und weshalb es wichtiger denn je ist, den eigenen Verstand zu benutzen. Vielleicht ist genau das die wichtigste Botschaft dieser Sendung. Glauben Sie nicht alles. Prüfen Sie selbst, denken Sie selbst, beobachten Sie selbst und bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil. Wenn Sie auch der Meinung sind, dass möglichst viele Menschen dieses Gespräch sehen sollten, dann teilen Sie es jetzt bitte mit Ihren Freunden, Bekannten, Kollegen und Familienmitgliedern. Gerade in einer Zeit, in der immer weniger Menschen bereit sind, wirklich zuzuhören und wirklich nachzudenken, sind solche Gespräche wichtiger denn je. Und wenn Sie möchten, dass auf 1 auch künftig Interviews führen kann, die Sie im Mainstream vergeblich suchen, dann unterstützen Sie unsere Arbeit bitte mit einer Spende. Jeder Beitrag hilft dabei, unabhängigen Journalismus möglich zu machen. Ich sage herzlich danke für Ihre Unterstützung. Danke fürs Zuschauen. Bleiben Sie kritisch. Bleiben Sie neugierig. Bleiben Sie selbstdenkend. Und vor allem bleiben Sie senkrecht.